RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Bundeskanzler Merz kommt am Donnerstag in Washington mit US-Präsident Trump zusammen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission.
Die radikal-islamische Hamas hat einem zentralen Punkt des US-Waffenruheplans offenbar zugestimmt. Wie die Terrororganisation mitgeteilt hat, ist sie bereit, 10 weitere Geiseln freizulassen. Außerdem sollen 18 Leichen an Israel übergeben werden. Voraussetzung sei, dass Israel im Gegenzug eine Reihe palästinensischer Gefangenen gehen lasse. Von der israelischen Regierung gab es darauf zunächst keine Reaktion. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf ein Wohnhaus in der Nähe von Düsseldorf sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um die 71 Jahre alte Pilotin und eine 84-jährige Hausbewohnerin. Grund für den Absturz könnte ein Motorschaden sein. Kurz vor dem Unglück hatte die Pilotin dem Tower technische Probleme gemeldet. In Berlin-Lichtenberg haben mehrere Personen ein leerstehendes Gebäude in der Ruschestraße besetzt. Wie eine Polizeisprecherin dem RBB bestätigt hat, wurden einige von ihnen herausgebracht und festgenommen. Katharina Trümper, RBB 24.
Die Aktion richtet sich nach Aussagen der Besetzer gegen Kürzungen des Senats bei sozialen und kulturellen Einrichtungen. Auch dürfe es nicht sein, dass immer mehr Wohn- und Gemeinschaftsräume in Büros umgewandelt werden. Vor dem Gebäude in der Ruschestraße gab es zudem eine Kundgebung gegen Leerstand mit etwa 40 Personen. Die Polizei ist mit 190 Kräften im Einsatz, auch Hunde sind dabei.
In Rheinsberg in Ostprignitz-Ruppin haben sich hunderte Menschen an einem Demonstrationszug zum Christopher Street Day beteiligt. Die Polizei spricht von rund 500 Teilnehmenden, RBB-Reporter von bis zu 1000. Die Veranstalter wollten damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz setzen. Es sei wichtig, queere Menschen auch abseits der großen Städte sichtbar zu machen, sagte eine Mitorganisatorin dem RBB. Tennisprofi Alexander Zverev steht im Achtelfinale der French Open. Der Hamburger hat sein Drittrundenspiel gegen den Italiener Flavio Cobolli glatt in 3 Sätzen gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts wechselnd bewölkt, Tiefstwerte zwischen 16 und 13 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 25 und in Senftenberg 30 Grad. Morgen wechselhaft mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern, örtlich auch unwetterartig bei bis zu 29 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
Sport Update.
Mit Nikolaus Hillmann im Studio heute Abend ist es soweit. Champions League Finale der Männer im Fußball in München. Inter Mailand gegen Paris Saint-Germain. So heißt der Verein und Kilian Mädele sagt Ihnen, was wichtig ist vor diesem Spiel.
Auf ein Finale mit diesen beiden Teams hätten vor der Champions-League-Saison wohl nur wenige getippt. Paris Saint-Germain hatte mit Kylian Mbappé gerade den letzten Superstar abgegeben. Bei Inter haben viele nur eine alternde Mannschaft gesehen. Aber beide Teams haben sich nicht in dieses Endspiel gemogelt. PSG hat nacheinander die Engländer Liverpool, Aston Villa und den FC Arsenal aus dem Wettbewerb geworfen und zwar jedes Mal verdient. Stürmer Ousmane Dembélé spielt plötzlich befreit und hat mit dem georgischen Neuzugang Kvaratskhelia einen kongenialen Partner gefunden. Zudem ist die Balance aus Defensivdenken und Offensivspektakel viel besser als in den Vorjahren. Balance ist auch die große Stärke Inter Mailands. Die Italiener können stabil verteidigen, aber im nächsten Moment auch das Spiel gestalten. Daran sind der FC Bayern und Barcelona gescheitert. Die Dreierabwehrkette mit dem 37-jährigen Abwehrboss Acerbi funktioniert genauso gut wie das Mittelfeld um die Routiniers Calhanoglu und Mkhitaryan und das Sturmduo Lautaro Martinez Marcus Thuram. Torhüter Jan Sommer, wie viele im Kader bekannt aus der Bundesliga, spielt mit 36 Jahren so gut wie noch nie. Bei den Buchmachern ist trotzdem Paris leichter Favorit.
Eine Meldung noch vom Wasserball. Die Frauen von Spandau 04 haben sich zum sechsten Mal hintereinander die deutsche Meisterschaft gesichert nach einem 15:5 zu Hause gegen Bochum. In gut 10 Minuten machen wir weiter mit Sport. Da kümmern wir uns ausführlich um die Berliner Olympia-Bewerbung. Bis gleich.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Mit Tanja Sluka. Bundeskanzler Merz zum ersten Mal bei US-Präsident Trump. Am Donnerstag wird der deutsche Regierungschef zu seinem Antrittsbesuch in Washington erwartet. Im Weißen Hause ist nach bisherigen Informationen eine Gesprächsrunde, ein Mittagessen und eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Thematisch dürfte es vor allem um den russischen Krieg in der Ukraine und den Zollstreit gehen. Barbara Kostolnik schaut voraus.
Mitte kommender Woche ist es soweit. Der Bundeskanzler fliegt nach Washington und trifft US-Präsident Donald Trump. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit März Amtsantritt vor 3 Wochen. Auch zuvor waren sich die beiden lediglich flüchtig begegnet. Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Seit dem jüngsten Telefonat sprechen sich Merz und Trump mit Vornamen an. Merz hat auch die Handynummer von Trump und tauscht sich mit ihm aus. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Merz hatte in den vergangenen Wochen zusammen mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs öfter mit Trump telefoniert. Die Bemühungen um eine Waffenruhe kamen aber nicht voran. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission. Es wird interessant zu sehen, wie Trump Merz im Oval Office behandelt. Den ukrainischen Präsidenten Zelensky und den südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa führte Trump vor laufenden Kameras regelrecht vor.
Barbara Kostolnik berichtete. Im Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union kündigt sich ein weiterer Schlagabtausch an. Weil US-Präsident Trump die Abgaben auf sämtliche Stahl- und Aluminiumimporte verdoppeln will, kündigt die EU-Kommission nun eine Reaktion an. Man bedauere die Zollerhöhung zutiefst, hieß es aus Brüssel. In Kürze werde man Gegenmaßnahmen ergreifen. Zuvor hatte bereits die deutsche Stahlbranche vehement gegen die Entscheidung des Weißen Hauses protestiert. Rebecca Reinhardt berichtet.
Die 50% Abgabe sei eine massive Belastung für die Branche. So kommentiert die Geschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Kerstin Maria Rippel, die Ankündigung Trumps, die Einfuhrzölle auf Stahl zu verdoppeln. Davon wäre Deutschland als einer der 10 größten Stahlexporteure in die USA besonders betroffen. Der Branchenverband fürchtet, dass traditionelle Lieferländer damit ihren Zugang zum US-Markt verlieren könnten. Die Folge: weltweit produzierter Stahl würde vermehrt auf den europäischen Markt umgeleitet. Schon jetzt werde 1/3 des verwendeten Stahls in der EU importiert. Allein aus Russland kämen jährlich rund 3,5 Millionen Tonnen, so die Geschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Wenn durch den weggebrochenen US-Markt nun noch mehr Wettbewerber dazukämen, drücke das die Preise und schwäche die heimische Branche weiter. Gestern von US-Präsident Trump angekündigt, sollen die verschärften Zölle bereits ab kommendem Mittwoch gelten. Deshalb arbeitet die EU-Kommission nun unter Hochdruck an Mitteln, die europäische Industrie zu schützen und bemüht sich um ein bilaterales Stahlabkommen mit den USA. Der Branchenverband begrüßt das und fordert von der Bundesregierung, den im Koalitionsvertrag angekündigten Support für Brüssel so wörtlich auch zu leisten.
Soweit Rebecca Reinhardt. Genau ein Jahr ist es her, dass der Tod des Mannheimer Polizisten Ruven Lauer ganz Deutschland erschüttert hat. Er habe andere Menschen schützen wollen und dafür mit seinem Leben bezahlen müssen. Mit diesen Worten hat Bundespräsident Steinmeier an den 29-jährigen Polizeihauptkommissar erinnert, der von einem afghanischen Islamisten vor laufenden Kameras mit einem Messer erstochen worden war. Der Täter muss sich derzeit unter anderem wegen Mordes vor Gericht verantworten. In Mannheim fand heute eine Gedenkveranstaltung für den Polizisten statt. Isabel Handrich berichtet.
Es wurde eine Infotafel enthüllt, die ein Foto von Ruven Lauer zeigt und daran erinnert, was hier vor einem Jahr passiert ist. Aus diesem Ort des Dialogs und des Miteinanders, wie ihn Christian Specht, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, nannte, sei vor einem Jahr binnen Minuten ein Ort des Schreckens und des Verbrechens geworden. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Darauf zu sehen 3 Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern. Strobel sagte, dass die Tat nicht ohne Folgen bleibe. Man habe einiges auf den Weg gebracht und daran arbeite man weiter. Das Verfahren gegen den mutmaßlich islamistischen Attentäter Süleyman A. läuft seit Februar am Oberlandesgericht in Stuttgart. Der Vorwurf: Mord und versuchter Mord. Gleich zu Beginn legte er ein Geständnis ab.
Soweit Isabel Handrich. Im Lötschental im Schweizer Kanton Wallis schauen die Anwohner bange auf die Wettervorhersage. Morgen soll es regnen. Dazu kommt die Eisschmelze. Das könnte den riesigen Schuttkegel, der das Dorf Blatten vor 3 Tagen unter sich begraben hat, destabilisieren. Geröll und Eis blockieren den Gebirgsfluss Lonza teilweise. Nun wächst die Gefahr eines Murenabgangs, der weitere Orte talabwärts gefährden könne. Eine Flutwelle droht derzeit aber nicht. Da sind Experten überzeugt. Thomas Wagner mit Einzelheiten.
Die Situation ist ein bisschen besser als gestern. Erleichterung machte sich breit, als Raphael Majora, Beauftragter für Naturgefahren des Kantons Wallis, am Nachmittag vor Medienvertretern diesen Satz aussprach. Die Lage im Lötschental habe sich leicht entspannt, denn der Wasserstand des Sees, der sich gebildet hatte, nachdem die Geröll- und Schüttmassen über dem Dorf Blatten den Fluss Lonza aufgestaut hatten, gehe langsam zurück, so dass sich die Gefahr durch eine Flutwelle für benachbarte Dörfer verringere. Ursprünglich hätten sich in dem See 1 Million Kubikmeter Wasser angestaut. 200.000 Kubikmeter davon seien aber langsam abgelaufen. Dennoch, die Gefahr ist nicht gebannt, so Staatsrätin Franziska Biener vom Kanton Wallis. Immer noch sei es für die Einsatzkräfte zu gefährlich, mit der Beseitigung der riesigen Geröllhaufen über dem Dorf Platten zu beginnen. Matthias Bellwald, Gemeindepräsident des verschütteten Dorfes, kündigte in den kommenden 2 Wochen eine Urversammlung der Bürgerinnen und Bürger an, Thema der Wiederaufbau von Platten.
Thomas Wagner aus dem Kanton Wallis. Die Olympischen Spiele sollen wieder nach Deutschland kommen, wenn es nach dem Deutschen Olympischen Sportbund geht. Im Rennen sind mehrere Bewerbungen für 2036, 40 oder 44. Dafür braucht es aber auch eine Gastgeberstadt. Welche? Das steht noch nicht fest. Beworben haben sich München, Berlin, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr. Heute war Annahmeschluss und die Messlatte liegt spätestens seit den letzten Sommerspielen in Paris noch etwas höher, wie Johann Gallwitz berichtet.
Die Olympischen Spiele 2024 waren ein Feuerwerk.
Bienvenue in der größten Partyzone von Paris!
Und sie waren Inspiration. Bienvenue war gestern. Herzlich willkommen zu den Olympischen Spielen in Deutschland, soll es bald heißen. Aber wo genau? München, Berlin, die Region Rhein-Ruhr und Hamburg sind im Rennen. Die Entscheidung trifft am Ende der Deutsche Olympische Sportbund. Vorstandsmitglied Volker Bouffier findet, alle 4 Konzepte haben was.
Die Präsentationen waren sehr, sehr eindrucksvoll, unterschiedlich, aber eindrucksvoll.
München betont seine Erfahrung mit sportlichen Großereignissen. Die Region Rhein-Ruhr möchte wie alle 3 Bewerber auf bereits vorhandene Sportstätten setzen, aber mit Schwimmwettbewerben im Gelsenkirchener Fußballstadion ein Ausrufezeichen setzen. Hamburg will sich Paris zum Vorbild nehmen und die Spiele in die Kulissen der Stadt integrieren. Und Berlin setzt auf sein Olympiastadion, die Strahlkraft als Hauptstadt und Beachvolleyball vom Brandenburger Tor. 4 Konzepte, 4 Konkurrenten, potenzieller Stunk, oder?
Das denke ich nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck. Ich habe in unserer internen Besprechung sehr klar gemerkt, es geht um die beste Bewerbung und nicht um andere schlecht zu machen.
Natürlich sehen sich die Bewerber trotzdem als Konkurrenz. Aber tatsächlich scheinen sie auch das große Ganze im Blick zu haben. Berlins Bürgermeister Kai Wegner.
Wir brauchen Ziele, wir brauchen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann Olympia befördern.
Jetzt, da alle Konzepte eingereicht sind, geht der DOSB erstmal mit dem Rotstift drüber und gibt den Bewerbern die Chance, nachzubessern. In Stufe 2 haben die Bewerber bis Juni 2026 Zeit, ein Referendum durchzuführen. Ein Punkt, an dem deutsche Bewerbungen in der Vergangenheit oft scheiterten. Aber zumindest in München klingt es in der Fußgängerzone dieses Mal anders.
Ja, warum nicht?
Und wenn wir es finanziert bekommen, dann ist doch gut, oder?
Also mir würde es schon gefallen. Ich habe zwar bei den letzten 2 Abstimmungen dagegen gestimmt, aber jetzt bin ich schon dafür, dass in München mal wieder was vorangeht.
Okay, die kehren doch her. Da muss ich doch was reden, Herrin.
Im Herbst 2026 trifft der DOSB dann eine finale Entscheidung. Und achtet dabei stark darauf, ob das Konzept zu den Vorstellungen des Internationalen Olympischen Komitees passt. Denn darauf kommt es ja an, dass sich die deutsche Gewinnerstadt gegen die Bewerber aus aller Welt durchsetzt.
Und dann sollen sich alle hinter die Stadt stellen, die es am Ende geworden ist. Denn das soll ja sozusagen ein Ruck durchs ganze Land sein.
Beim IOC gewinnt nicht immer das beste Konzept. Meistens geht es um politische Interessen. Die Spiele 2036 dürften nach Katar oder Indien gehen. Aber wenn Europa wieder an der Reihe ist, will der DOSB bereit sein. Ob mit München, Berlin, Rhein-Ruhr oder Hamburg.
Über den Wettstreit der potenziellen Gastgeberstädte für Olympia in Deutschland berichtete Johann Gallwitz. Es ist 19.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Sport.
Mit Nikolaus Hillmann im Studio. Herzlich willkommen. Über die vier Kandidaten, was die Olympiabewerbung Deutschlands angeht, sind Sie eben informiert worden. Und ich hatte Gelegenheit, mit unserem Kollegen aus der RBB Sportredaktion und Olympia-Experten Christian Dexne zu sprechen. Der war hier im Studio vorhin und habe ihn gefragt, was die Bewerbung Berlins angeht, was daran gut ist und bislang weniger gut, wo noch vielleicht nachgebessert werden muss.
Ja, gut finde ich vor allem, dass man sich sehr eng orientiert hat tatsächlich an der Bewerbung von Paris oder an der Art und Weise, wie Paris das durchgeführt hat. Also zum Beispiel wird Beachvolleyball ja oder soll Beachvolleyball vor dem Brandenburger Tor stattfinden. In Paris war das ja am Eiffelturm, also wirklich vor dem bekanntesten Gebäude der Stadt. Auf dem Tempelhofer Feld werden die jungen Sportarten Skateboard, BMX, Klettern stattfinden oder würden. Das war auf dem Place de la Concorde in Paris so. Also man versucht das so ein bisschen zu kopieren, dass man eben nah an der Bevölkerung ist und reingeht in die Städte. Man nutzt sehr viele vorhandene Sportstätten. Das finde ich erstmal ein sinnvolles Konzept, aber es ist noch nicht so ganz ausgereift, habe ich den Eindruck. Es war ja so, dass Hamburg und Berlin lange zusammen über eine gemeinsame Bewerbung gesprochen haben. Dann ist Hamburg abgesprungen, weil sie nur 3-4 Sportarten bekommen sollten. Und dann wurde so ein bisschen auf die Schnelle jetzt nach Ersatz gesucht. Es ist zum Beispiel so, dass jetzt Kiel und Warnemünde beide hier als potenzielle Partner vorgestellt worden wurden, aber nur in einem der beiden Orte kann dann gesegelt werden. Das sind so ein paar Ungereimtheiten und es liegen überhaupt noch keine Zahlen vor. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man die Bevölkerung mitnehmen will, dass man mal konkret sagt, was erwarten wir an Kosten, was erwarten wir an Einnahmen, wie viel zahlt das Land Berlin, wie viel schießt der Bund möglicherweise dazu.
Wie sparsam kann das eigentlich werden, wenn noch andere Bundesländer wie Brandenburg, wie Sachsen oder Mecklenburg mit dabei sind? Also was kann man da konkret an Kosten sparen?
Naja, die Gesamtkosten bleiben gleich. Die Spiele in Paris haben ungefähr 10 Milliarden Euro gekostet und ungefähr die Hälfte davon konnte refinanziert werden. Also 2 Milliarden gut gibt das IOC erstmal gleich als Durchführungsgeld. Das heißt, die kriegt man. Dann gibt es 2 Milliarden Einnahmen durch Ticketkosten, durch Ticketerlöse und nochmal ungefähr 1 Milliarde durch andere Einnahmen. Das heißt, 5 Milliarden blieben am Ende beim Steuerzahler hängen. Das ist natürlich Stand jetzt. Das wird in 10 Jahren wahrscheinlich inflationär bedingt ein bisschen anders aussehen. Aber orientieren wir uns mal an Paris. Wer zahlt diese 5 Milliarden? Das ist eben dann die entscheidende Frage. Wie sehr teilen sich die Bundesländer das auf? Wie viel steuert der Bund dazu? Denn es ist ja eine Bundesbewerbung. Und wenn man das den Berlinern klarer vermitteln würde und sagen würde, ja, wir rechnen damit, dass wir so und so viel Geld aus unserem Haushalt zahlen müssen, aber so und so viel Geld kommt von außen dazu, dann hätte man, glaube ich, eine Grundlage, wo man den Berlinern helfen kann, auch dafür zu sein, weil die dann eben wissen, okay, wir kriegen vielleicht 7, vielleicht 8, vielleicht 9 Milliarden insgesamt externes Geld dazu und 1 Milliarde müsste der Berliner Haushalt zuschießen. Aber ich weiß es nicht, vielleicht sind es auch 2 oder 3.
Inwiefern profitieren denn dann alle davon, wenn zum Beispiel auch Sportstätten modernisiert werden, in denen keine Wettkämpfe stattfinden? Ist sowas auch Bestandteil des Programms?
Ja, auch das ist etwas, wo ich sage, das Konzept ist noch nicht ganz ausgereift. Das war zum Beispiel auch in Paris so. In Frankreich wurden 5000 Sportplätze saniert im ganzen Land. Allein in Paris wurden 25 Hallenbäder saniert. Wenn sowas passiert, wenn man das jetzt eben auch verbindlich sich dazu bekennt und sagt, jawohl, das ist unser Konzept, den Breitensport mitzunehmen und mitzufördern. Auch dann könnte man die Zustimmung der Bevölkerung gewinnen. Aber diesen Einblick in das Konzept haben wir noch nicht bekommen. Und das ist auch was, auf das wir warten. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Wenn der Senat das tun würde und dieses Konzept eben auch in der Breite ein bisschen präzisieren würde, dann könnte man sicherlich eine größere Zustimmung erreichen, als das im Moment der Fall ist. Wobei ich glaube, die ist gar nicht so schlecht, wie das oft behauptet wird.
Im Vergleich zu den anderen Bewerbern, wie siehst du das Berliner Konzept? Oder andersrum gesagt, was machen die anderen anders? München, Hamburg und Rhein-Ruhr.
Ja, also das wird ganz interessant sein zu sehen. Ich glaube, Hamburg und Rhein-Ruhr, die werden es sehr schwer haben, denn die haben eben beide kein Leichtathletikstadion. Das ist natürlich zwingend, ein großes Leichtathletikstadion. Es gibt hier das Olympiastadion. Und es gibt in München ja das alte Olympiastadion, das ohnehin gerade renoviert wird für einen 3-stelligen Millionenbetrag hinsichtlich einer WM-Bewerbung. Und Eigentlich sagt das IOC, wir wollen bei gerade so großen Stadien nichts Neues bauen. In Rhein-Ruhr würde ein temporäres Stadion wahrscheinlich in Essen gebaut werden. Das soll dann später rückgebaut werden. Wohnungen, Hotel, sowas soll da rein. In Hamburg würde man ein neues Stadion neben das bestehende Volksparkstadion bauen. Aber das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ich glaube, München hat eine große Qualität, weil da die Bevölkerung schon sehr dahinter steht, weil da auch die Politik geschlossen dahinter steht. In Berlin ist es ganz klar, da steht die CDU, die SPD stehen dahinter, die AfD auch. Aber die Linke und die Grünen sind dagegen. Und das ist in München anders. Man hat in München mit Felix Neureuther einen sehr prominenten Fürsprecher. Einer der beliebtesten und bekanntesten Sportler Deutschlands, würde ich sagen. Hier muss das ein bisschen die Breite der Sportler auffangen, von Heike Drechsler bis Ronny Raue. Aber es gibt eben nicht den einen ganz Großen, der voransteht. Hamburg hat sich was ganz Nettes ausgedacht. Die sagen, die Sportler, die ihre Wettkämpfe beendet haben, die müssen dann nämlich innerhalb von 48 Stunden aus dem Olympischen Dorf ausziehen. Die können bleiben und die sollen in Hamburger Familien dann wohnen. Finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Ist so ein bisschen origineller Tupfer in so einer Bewerbung. Bei NRW ist es zum Beispiel so, die sind auf jeden Fall dabei, denn die haben dieses Reitgelände in der Aachener Sörs. Und alle drei anderen Konzepte haben auch Aachen mit drin als Bestandteil dann für Reiten. Also die werden so oder so dabei. Mal sehen.
Viele interessante Ideen, aber letztlich wird es ja dann darauf ankommen, was entscheidet das IOC? Wie siehst du denn überhaupt die Chancen einer deutschen Bewerbung? Egal, ob es Berlin, München, Hamburg oder Rhein-Ruhr ist, kann Deutschland überhaupt in den kommenden 15, 20 Jahren Olympische Spiele bekommen?
Ja, es war ja im Beitrag eben schon kurz zu hören. Also 2036 gilt Indien als Favorit. Das ist das bevölkerungsreichste Land der Erde und da gibt es eine Bewerbung, da gibt es, glaube ich, ein Interesse des IOCs, auch diesen Markt so ein bisschen zu erschließen. Denn das ist ja am Ende auch ein großes Geschäft, das wissen wir alle. Und da geht es um Märkte. Dann gibt es 2040 mit Ägypten möglicherweise einen Bewerber. Die bauen ja eine neue Hauptstadt. Da gibt es noch nicht mehr den Namen der Stadt, aber die werden sich für Olympia bewerben, auch 36 schon. Und das wären die ersten Olympischen Spiele auf dem afrikanischen Kontinent. Also da gibt es auch internationale Gegner. Wobei bei Ägypten, ich würde sagen, Deutschland hätte da auch Chancen gegen anzuhalten. Budapest ist auch noch ein Konkurrent. Es wird dann sehr ankommen auf Michael Mronz. Das ist ja der ehemalige Lebensgefährte von Guido Westerwelle, ein Sportveranstalter, der IOC-Mitglied ist. Ein Reiter, der ist natürlich pro NRW erstmal, aber der war auch hier in Berlin und der würde sich so oder so eben immer in den Dienst des deutschen Sports stellen. Der nicht so gut vernetzt ist im IOC, auch nicht so eine gute Reputation genießt. Thomas Bach war ja jahrelang IOC-Präsident, ein Deutscher, aber wurde in Deutschland natürlich auch sehr kritisch beäugt und bewertet von den hiesigen Medien. Und es gibt auch Stimmen im IOC, die sagen, in Deutschland, ihr spuckt uns immer in die Suppe, was sollen wir euch denn Olympische Spiele geben? Ich glaube, da muss man sehr viel diplomatisches Geschick auch in den nächsten Jahren an den Tag legen.
Sagt unser Olympia-Experte Christian Dexne. Leipzig erlebt gerade eine der größten Breitensportveranstaltungen der Welt. Größer als das internationale deutsche Turnfest ist tatsächlich nur Olympia. Und das ist ja das Ziel, auch von Leipzig. Als Partner von Berlin will sich ja die Messestadt um die Ausrichtung der Spiele 36, 40 oder 44 bewerben. Am vergangenen Dienstag wurden ja die entsprechenden Unterlagen eingereicht. Wir haben eben darüber gesprochen. Und heute wurde die Bewerbung auf der neuen Messe im Rahmen des Turnfestes noch einmal detaillierter vorgestellt. Maximilian Bayer war mit dabei.
Der 12. April 2003. Burkhard Jung ist Olympiabeauftragter, als Bundeskanzler Gerhard Schröder verkündet.
Das Ergebnis heißt Leipzig.
Leipzig hatte den nationalen Ausscheid gewonnen, ging ins Rennen um Olympia 2012, hatte am Ende aber das Nachsehen.
Aber man hat diesen Traum nicht losgelassen, weil Olympia ist so viel mehr.
2025 ist Burkhard Jung Leipziger Oberbürgermeister und träumt noch immer von Olympischen Spielen in der Messestadt.
Ich finde die Idee jetzt nicht als Hauptbewerberstadt, sondern als Co-Veranstaltungsort, als eine Ergänzung zu Berlin, haben wir eine echte Chance.
Neben Jung sitzt Berlins Innensenatorin Iris Spranger. Sie war für die Präsentation extra nach Sachsen gekommen, wollte Leipzig unbedingt als Partner. Die Fragen zur Finanzierung der Pläne, die gingen aber erstmal an Armin Schuster, den sächsischen Innenminister.
Wieso habe ich die Partycrasher-Themen?
Nur um dann nachzuschieben.
Das wird ein enormer Schub für die Sportstadt Leipzig. Für die gesamte Region, ich gehe stark davon aus, dass die Nationen Vorbereitungstrainings zum Beispiel auch in Dresden machen werden oder in Chemnitz auf den Anlagen. Das strahlt aus auf ganz Sachsen.
Für die Sportstätten in Leipzig gibt es bereits konkrete Überlegungen. Die Kanuslalom-Wettbewerbe könnten in Markkleeberg stattfinden. Die Anlage im Süden von Leipzig, einst im Zuge der Olympiabewerbung 2012 gebaut, ist noch immer eine der modernsten der Welt. Das neue Messegelände ist als Austragungsort für Kampfsportarten wie Judo und Boxen im Gespräch. Zudem könnte im Stadion von RB Leipzig Fußball gespielt werden. Unabhängig von den Olympiaplänen soll außerdem die Arena auf rund 12.000 Plätze vergrößert werden. Doch nicht nur das. Noch einmal Oberbürgermeister Burkhard Jung.
Dann soll eine neue Sporthalle für Ballsportarten entstehen, bis zu 2.000 bis 5.000 Plätzen. So hätten wir eine ideale Situation für Handball. Und dann haben wir noch ein Ausweichquartier am Kohlrabi-Zirkus. Da könnten wir uns noch Trendsportarten überlegen. Biken, Klettern, BMX, wie auch immer.
Doch wohin mit all den Sportlern? Für das Gelände des alten Flugplatzes in Mokau, nahe der neuen Messe, gibt es Pläne zur Errichtung eines olympischen Dorfes für etwa 2300 Sportlerinnen und Sportler.
Wir haben ja Wohnungsbedarf. Und insofern liegt es ja geradezu auf der Hand, dass man Orte versucht zu entwickeln, ein olympisches Dorf zu entwickeln, 2040, was anschließend für Wohnungen genutzt wird. Ideal.
Die Bewerbungen werden nun durch den Deutschen Olympischen Sportbund geprüft. Im Sommer 2026 soll feststehen, ob Berlin und Leipzig den Zuschlag bekommen oder doch die Konkurrenten München, Hamburg oder die Region Rhein-Ruhr.
Es sind also noch einige Monate Zeit, in denen die Bewerber dann noch einiges korrigieren und verbessern und vorschlagen können. Wir schauen zum Tennis, zu den French Open in Paris. Da hat Alexander Zverev heute das Achtelfinale erreicht. Und wie er das gemacht hat, das verrät Guido Ringel.
Wow! Alexander Zverev beeindruckt Paris und vielleicht auch sich selbst ein wenig nach einer durchschnittlichen bis durchwachsenen Saison bislang. Jetzt dieses Match beim Grand Slam Turnier. Drei Sätze, wenig gewackelt. Stattdessen Flavio Cobolli mit Druck und Eleganz dominiert. Das war richtig gut vom Hamburger.
Ich fand den ersten Satz eigentlich fast perfekt von mir. Ich fand, dass ich sehr, sehr gut von der Grundlinie gespielt habe. Ich fand, dass ich gut retourniert habe und meine Sachen auch wirklich mehr oder weniger im Griff gehabt habe. Und am zweiten Satz war es für mich etwas schwierig. Ja, physisch gesehen, aber dann war es wichtig, glaube ich, dass ich in den zweiten Satz auch gewonnen habe und in drei Sätzen vom Platz gegangen bin.
Alexander Zverev hatte vor allem in den Sätzen 1 und 3 eine Form, die an seine besten Zeiten hier in Paris erinnerten, vor allem an das letzte Jahr, als er hier im Finale stand. Das ist jetzt noch immer weit weg, aber mit Leistungen wie gegen den Italiener Cobolli wieder ein bisschen realistischer. Denn dieses druckvolle Spiel von der Grundlinie, gepaart mit einem unwiderstehlichen Aufschlag, das können nur wenige in der Welt so präsentieren. Und deswegen muss man beinahe wieder erwarten, Zverev auch in diesem Jahr wieder im Kreis der Favoriten haben auf den Titelgewinn. Zum achten Mal in Folge, Achtelfinale in Paris für Zverev. Das ist eine laute Aussage. Und das an einem Tag, an dem sich in Paris viel mehr um Fußball dreht und das Champions-League-Finale. Und auch deswegen eher eine Randnotiz, das Aus schon in der zweiten Runde für das Doppel Krawitz-Pütz, das hier gesetzte Duo, hatte sich viel mehr ausgerechnet.
Vom Tennis nochmal zum Turnen. Letzter Tag der Europameisterschaften in Leipzig. Die Zusammenfassung von Florian Winkler.
Ein EM-Abschluss in Leipzig wie gemalt für Deutschlands Turner. Den Anfang machte Nils Dunkel. Der 28-jährige Turner aus Halle holte überraschend die Goldmedaille am Barren mit einer blitzsauberen Übung. Gefolgt von Teamkollege Timo Eder, der 19-jährige aus Ludwigsburg, gewann zwischen den Holmen Bronze. Den emotionalen Höhepunkt setzte aber Andreas Tober, der 34-Jährige, der nach dieser EM seine Karriere beendete, holte überraschend und sensationell die Silbermedaille am Reck mit einer blitzsauberen Übung dazu. Am Königsgerät überzeugte er noch einmal und wurde von den gut 6.000 in der Leipziger Messehalle dementsprechend gebührend gefeiert. Carina Schönmeier war noch im Finale am Boden. Dort wurde die Bremerin gute Sechste. Der DTB freut sich über eine hervorragende Bilanz von 6 Medaillen und 3 Europameisterschaftstiteln.
Eine Meldung noch von der Formel 1. WM Spitzenreiter Oscar Piastri hat die Pole Position beim großen Preis von Spanien erobert. Und der Australier war im Qualifying heute vor den Toren Barcelonas 0,2 Sekunden schneller als sein englischer McLaren-Teamkollege Lando Norris. So, 3 Punkte trennen übrigens die beiden Rivalen noch. Morgen dann der 9. Lauf ab 15 Uhr. Wir werden sie da auf dem Laufenden halten. Das war's für Erste mit dem Sport. Es geht hier weiter mit den Nachrichten. Bis dahin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Probleme auf der A13 Dresden-Berlin. Die Autobahn ist derzeit zwischen Ortrand und Ruhland in Richtung Berlin gesperrt. B2 Potsdam-Belitz. In Höhe des A10-Anschlusses Michendorf arbeiten die Ampeln fehlerhaft. Stadtverkehr Berlin. In der Innenstadt fließt der Verkehr weitgehend normal. Länger dauert es auf der Minna-Todenhagen-Straße in beiden Richtungen und auf der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz. Rummelsburg. Die Köpenicker Chaussee ist zwischen Blockdammweg und Hauptstraße nach einem Unfall gesperrt. Und ein Hinweis für morgen. Zu einer Fahrradsternfahrt werden Zehntausende Radfahrer erwartet. Auf insgesamt 20 Routen geht's zum großen Stern. In der Zeit von 12 bis 14:30 Uhr werden außerdem Stadtring und AWUS abschnittsweise in beiden Richtungen gesperrt. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Donnerstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Das hat Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mitgeteilt. Es ist das erste persönliche Treffen von Merz und Trump. Geplant seien ein Gespräch sowie ein Mittagessen im Weißen Haus, hieß es. Dabei soll es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Lage im Nahen Osten gehen. Auch die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium dürften ein Thema sein. Diese sollen am Mittwoch in Kraft treten. Die radikal-islamische Hamas hat einem zentralen Punkt des US-Waffenruheplans offenbar zugestimmt. Wie die Terrororganisation mitgeteilt hat, ist sie bereit, 10 weitere Geiseln freizulassen. Außerdem sollen 18 Leichen an Israel übergeben werden. Voraussetzung sei, dass Israel im Gegenzug eine Reihe palästinensischer Gefangener gehen lasse. Von der israelischen Regierung gab es darauf zunächst keine Reaktion. Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten vor genau einem Jahr erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Aus Mannheim Isabel Handrich.
Es wurde eine Infotafel enthüllt, die ein Foto von Ruven Lauer zeigt und daran erinnert, was hier vor einem Jahr passiert ist. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Darauf zu sehen 3 Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern.
In Rheinsberg im Ostprignitz-Ruppin haben sich hunderte Menschen an einem Demonstrationszug zum Christopher Street Day beteiligt. Die Polizei spricht von rund 500 Teilnehmenden, RBB-Reporter von bis zu 1000. Yvonne Krause, RBB 24.
Anfeindungen, Drohungen oder sogar körperliche Gewalt. Das sind Erfahrungen, die Schwule und Lesben im ländlichen Brandenburg häufig machen müssen. Mit dem CSD will man heute in Rheinsberg zeigen, wie wichtig es ist, queere Menschen gerade auf dem Land sichtbar zu machen. Das sagte uns Mitorganisatorin Anna Klump im Vorfeld.
In München stimmen sich Zehntausende Fußballfans aus Frankreich und Italien auf das Champions League-Finale ein. In der Stadt gibt es 3 große Fanzonen. Die Polizei ist mit rund 2000 Kräften im Einsatz. Ab 21 Uhr stehen sich im Endspiel Inter Mailand und Paris Saint-Germain gegenüber. Die Italiener könnten Europas wichtigsten Clubwettbewerb zum vierten Mal gewinnen. Für die Franzosen wäre es der erste Triumph in der Champions League. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts wechselnd bewölkt, Tiefstwerte zwischen 16 und 13 Grad, zurzeit in Berlin-Kreuzberg 25 und in Senftenberg 30 Grad. Morgen wechselhaft mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern, örtlich auch unwetterartig. Bei 23 bis 29 Grad ist es schwülwarm. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Für einen Friedrich Merz war es schon sehr locker, wie er da so saß im roten Cocktailsessel auf einer Bühne der Republika in Berlin und vor Live-Publikum über Außenpolitik plauderte.
Vielleicht war es ja diese Lockerheit, die eine seiner Aussagen so überraschend machte.
Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind. Weder von den Briten noch von den Franzosen noch von uns. Von den Amerikanern auch nicht. Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift.
Wie bitte? Keine Reichweitenbeschränkung? Die Ukraine darf überall in Russland militärische Ziele beschießen?
Das klang irgendwie neu. Und dann kam auch noch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nach Berlin. Und seitdem debattiert Deutschland wieder heftig, welche Waffen von wem, wo und wofür benutzt werden dürfen.
Neue Waffen für die Ukraine. Das ist also eins unserer Themen bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit fast 30 Jahren und wir sind gern gut informiert.
Aber selten einer Meinung. Bei 7 Tage wach durchforsten wir die wichtigsten Nachrichten und Themen der Woche und diskutieren sie hier in einer guten halben Stunde.
Zum Beispiel die Frage in dieser Woche, ob nicht die Hausärzte die Lösung sind für unser veraltetes Gesundheitssystem. So will es die neue Gesundheitsministerin. Also wie wäre es, wenn alle zuerst nur noch zu den Hausärzten gehen dürften? Und dann erst zum Facharzt.
Warum nicht mal was ausprobieren? Also offensichtlich haben wir ja irgendwas, was irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Und wir haben Kosten und Termine, die völlig irrational auch im Prinzip in die Höhe steigen. Warum nicht mal irgendwas probieren so?
Probieren will auch das Land Berlin etwas. Allerdings nichts Neues.
Zusammen sind wir stark. Zusammen können wir wirklich was ganz Großes bewegen. Und wir denken natürlich auch an unsere jungen Menschen. Die brauchen Vorbilder. Die brauchen auch intakte Sporthallen. Ne?
Die Olympischen Sommerspiele sollen nach Berlin kommen oder nach Hamburg oder nach München oder nach Nordrhein-Westfalen in 10 oder 14 oder vielleicht 18 Jahren. Gestritten darüber wird schon jetzt, auch bei uns.
Aber zusammen schaffen wir das. Heute bei 7 Tage wach.
Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift. Das konnte sie bis vor einiger Zeit nicht. Das hat sie bis vor einiger Zeit auch bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht getan. Das kann sie jetzt.
Hat er gesagt, der Bundeskanzler Friedrich Merz, auf der Republika beim WDR-Europa-Forum am Montag in Berlin. Keine Reichweitenbeschränkungen bei Waffen für die Ukraine.
Helle Aufregung gleich. Ralf Stegner von der SPD nennt die Äußerung wenig hilfreich und fordert mehr Diplomatie. Rolf Mützenich, ehemaliger Fraktionschef der SPD, sagt, die Reichweitenbegrenzung, sie war doch richtig. Aber Merz dann dazu, einen Tag später, ich sag doch nur, was eh schon der Fall war, soll heißen, es gibt offenbar schon lange keine Reichweitenbegrenzung mehr von den Waffen, die an die Ukraine geliefert werden.
Dann kam am Mittwoch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nach Berlin, um sich mit der neuen Regierung und dem Kanzler zu besprechen. Das Ergebnis verkünden die beiden bei einer Pressekonferenz am Mittag.
Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung über die Beschaffung weitreichender Waffensysteme aus ukrainischer Produktion, sogenannter Long-Range-Fires, unterzeichnen. Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
So, das ist jetzt aber wirklich neu, was Merz sagt, oder? Die Waffen, die die Ukraine bekommen soll, die sollen in der Ukraine selbst hergestellt werden, mit deutscher Hilfe. Was das genau heißt und ob trotzdem auch noch Waffen geliefert werden, die woanders hergestellt werden, darüber will die Regierung ja aktuell keine Details nennen. Aber das ist ja schon mal jetzt ein neuer Punkt.
So, und pass auf. Erste Frage der Journalisten nach der Ansprache. Was ist jetzt also mit diesem Waffensystem Taurus? Also mit dem deutsch-schwedischen Marschflugkörper, sozusagen die Cruise Missile aus Schrobenhausen. Und die ja schon ewig debattiert wurde. Die wollte die letzte Regierung lieber nicht auf russischem Boden explodieren sehen. Kommt sie jetzt aber vielleicht doch.
Also der Kanzler sagt, es ist im Bereich des Möglichen. Und Verteidigungsexperte Roderich Giesewetter von der CDU sagt, es muss geliefert werden, aber die SPD wollte es nicht. Ihr verteidigungspolitischer Sprecher in der Bundestagsfraktion, das ist Falko Drossmann, der wiederholt mantraartig, wenn man ihn darauf anspricht, dass es auf den Taurus auch gar nicht ankäme.
Noch einmal, der Taurus ist vollkommen überbewertet. Wir brauchen Artilleriemunition, wir brauchen Luftabwehrraketen. Das ist auch das, was Zelensky gesagt hat. Bundeskanzler Merz hat vor der Wahl gesagt, er wird liefern, nach der Wahl hat er es auch nicht getan. Insofern, ja, wir warten ab, was da jetzt tatsächlich als konkreter Vorschlag kommt. Aber der Taurus würde nichts verändern.
Das sagte er in einem Interview am Mittwoch bei Welt TV.
Eins scheint aber klar zu sein, die neue Regierung will die Ukraine bewaffnen und unterstützen, so lange wie nötig und ist bereit, dafür auch viel Geld in die Hand zu nehmen.
Die Dieses Thema Taurus. Die letzte Regierung wollte diese Waffen ja nicht liefern, weil man vermeiden wollte, über diesen Waffeneinsatz irgendwie doch in einen direkten Konflikt mit Russland zu geraten. Ne? Weil wenn eben deutsche Waffen Ziele tief in Russland angreifen, Sachen zerstören, Menschen töten, also es ist wirklich verrückt mit diesem Thema. Keiner sagt was Konkretes. Die einen sagen, müssen wir machen. Die anderen sagen, oh, bringt ja eh nichts. Der Kanzler bleibt vage. Und Claudia Major zum Beispiel, die wird ja oft gehört zum Ukraine-Konflikt, Politikwissenschaftlerin beim German Marshall Fund, die macht sich ihren Reim drauf, was Merz wohl machen will, im Interview beim Deutschlandfunk.
Er hat mehrfach gesagt in letzter Zeit, dass er über Waffenlieferungen nicht mehr offen sprechen möchte. Er nennt das die strategische Ambiguität. Das ist ja im Prinzip auch gut, dass man Russland nicht alles im Detail erklärt. Andererseits sind ja fast alle Waffensysteme, die man liefern kann, schon geliefert. Und diese strategische Ambiguität bezieht sich vor allen Dingen auf den Taurus, weil es hier keine Geschlossenheit in der Regierung gibt. Weil auch die SPD sehr klar gemacht hat, dass sie gegen eine Lieferung sind. Und alles, was wir gehört haben in den letzten Tagen und Wochen aus der neuen Bundesregierung, ist, dass es keine Taurus-Lieferung geben wird.
Also diese Debatte, die ist eh total verkorkst in Deutschland. Andere Länder haben ja längst Waffen geliefert, mit denen die Ukraine weit in russisches Staatsgebiet feuern kann, so wie das mit Taurus auch möglich wäre, insofern Reichweitenbeschränkungen. Joe Biden, der letzte Präsident der USA, hat für das amerikanische Waffensystem ausdrücklich erlaubt. Ende des letzten Jahres war das noch. Großbritannien und Frankreich für ihre, die heißen das Scalp und Storm Shadows, haben das auch erlaubt. Ja. Das ukrainische Militär hat die auch schon eingesetzt und Russland beschossen. Also warum machen wir da ein riesen Ding draus, ja, ob jetzt auch dieses Long-Range-System Taurus irgendwie dahin kommt und draufsteht? Oder
also
was?
Deutsche Waffen, die Russland angreifen, also ich nenn mich empfindlich oder so, aber es ist doch ein Riesending. Es ist doch einfach ein Riesending. Das ist doch wäre doch eine Zäsur und ich finde, das sollte das doch auch bleiben. Also zumindest eine große Sache, die sehr, sehr stark abgewogen werden muss. Und dass jetzt in dieser Deutlichkeit von einem Kanzler gesagt wird, wir liefern alles, was gebraucht wird, das ist in meinen Ohren tatsächlich neu. Also das ist ja auch egal, ob die Amerikaner, die Briten, die Franzosen das auch schon gesagt haben. Es heißt einfach, auch Deutschland ist daran beteiligt, dass sich dieser Krieg ausweitet. Keine Zurückhaltung mehr, kein Einspruch mehr. Die Koalition der Willigen, sie ist komplett.
Aber also ich habe das mal rausgesucht mit diesen deutschen Waffen. Die haben längst auch Ziele in Russland beschossen. Panzerhaubitze 2000 heißt das dann oder Mars 2 Raketenwerfer hat die alte Regierung abgenickt.
Man merkt, dass wir beide nicht gedient haben, wie wir diese Waffengattung aussprechen.
Ja, kennen das halt nicht, aber damit kann man eben auch schießen. Die Lieferung und das wurde auch schon alles benutzt. Alles abgenickt von der alten Regierung, sagt Claudia Major im selben Interview auch.
Diese Entscheidung, die Reichweite aufzuheben oder auch zu erlauben, auf russisches Gebiet zu schießen, ist eine, die bereits im letzten Jahr gefallen ist. Deshalb ist es wirklich nicht neu. Deutschland liefert beispielsweise die Mars-Raketenwerfer und hatte diese Entscheidung auch schon getroffen. Deswegen praktisch macht es keinen Unterschied. Rhetorisch ist es gut, das nochmal zu betonen. Was mich eher besorgt hat, war die Kakophonie in der Regierung. Denn der Vizekanzler Klingbeil hat sofort gesagt, nee, das würde er anders sehen. Und es werden Erwartungen geweckt, dass Deutschland jetzt neue Entscheidungen trifft, die dann nicht erfüllt werden. Also wenn man es einmal praktisch zusammenfasst, kann man sagen, rhetorisch gut, macht praktisch keinen Unterschied.
Aber ich meine doch, die bisherigen Waffen, die Deutschland da geliefert hat, die reichen ja nur ein paar Dutzend Kilometer, oder? Ich finde, das ist ja noch jetzt was anderes. Also überleg mal, was so eine Cruise Missile macht. Das ist ein Marschflugkörper. Damit kannst du aus der Ukraine, wenn du das unbedingt willst, Moskau beschießen, St. Petersburg beschießen. Und genauso wird das in Russland auch verstanden. Also logisch, ne? Beim Propagandasender Russia Today hat die Chefredakteurin gleich auf Telegram gepostet, dass wenn deutsche Waffen Moskau angreifen, dann hat Russland keine Wahl, als Berlin anzugreifen.
Ja.
Ja, natürlich ist das Propaganda und das muss man auch einordnen. Und das heißt per se jetzt erstmal nicht viel. Aber Tatsache ist doch, diese ehemalige rote Linie, die wird damit ein weiteres Mal überschritten. Und bevor du mir wieder sagst, dass das auch nicht anders geht, je weiter die Waffe fliegt, desto mehr Ziele kann die Ukraine angreifen und desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass dabei irgendwann mal irgendwas schief geht.
Also erstmal, der große Linienüberschreiter, das ist immer noch Wladimir Putin. Und zweitens, es ist doch gar nicht so gedacht, dass das einfach irgendwelche Ziele sind. Es geht darum, dass das ukrainische Militär sich gegen Angriffe wehren kann, die eben von weiter weg kommen, wo sie genau wissen, wo das herkommt, aber eben nicht von der direkten Front, womit du mit Panzerhaubitze arbeiten kannst. Also das ist ganz klar gegen Geschütze, gegen Anlagen, die eben die Ukraine beschießen und die nur mit solchen Waffen, um die es jetzt geht, ohne Reichweitenbeschränkung bekämpft werden können, die eben weiter reichen als eine Haubitze oder so ein Raketenwerfer. Und keiner will, dass in Russland normale Leute angegriffen werden oder getroffen werden. Also keiner. Und da besteht aber auch ein Riesenunterschied in der Kriegsführung der Ukraine und Russlands. Das hat im März auch gesagt auf diesem Europagipfel. Und da muss ich ihm auch wirklich recht geben.
Das ist selten.
Russland greift völlig rücksichtslos zivile Ziele an, bombardiert Städte, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime. Das tut die Ukraine nicht. Und da legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass das so bleibt. Aber ein Land, das sich nur im eigenen Territorium einem Angreifer entgegenstellen kann, verteidigt sich nicht ausreichend. So, und diese Verteidigung der Ukraine, die findet jetzt eben auch gegen militärische Infrastruktur auf russischem Staatsgebiet statt.
Also mich persönlich macht es einfach, ehrlich gesagt, nach wie vor misstrauisch, dass so diese bedingungslose Aufrüstung und immer mehr Waffen, die immer weiter fliegen auf russisches Territorium, dass das so eine Lobby hat aktuell. Ne? Immerhin hat Russland sich wieder offen gezeigt für Verhandlungen. Inwiefern das jetzt Rhetorik ist und Taschenspielertrick, weiß ich nicht. Aber sie haben gesagt, wir können doch in Istanbul jetzt weiter verhandeln. Und es bleibt die Hoffnung, dass dieser Gesprächsfaden, der da ja offensichtlich so ein kleines bisschen ausgelegt wird, nicht zerschossen wird vorher. So, dann gehen wir jetzt mal alle zusammen zum Arzt, und zwar zum Primärarzt. Den sollen wir nämlich demnächst alle haben, und der soll entscheiden, zu welchem weiteren Arzt wir geschickt werden, wenn wir krank sind.
Primärarzt ist dabei keine neue Richtung in der Medizin, sondern das beschreibt den Hausarzt, der uns kennt und zu dem wir mit fast jeglichen Beschwerden dann als allererstes eben gehen und der dann entscheidet, ich schicke dich zum HNO oder zum Kardiologen oder zum Urologen oder wohin auch immer.
Es wird dazu führen, dass wir jetzt zweimal warten dürfen. Einmal beim Hausarzt, der uns dann sagt, ja, da sollte ich sich mal der Facharzt anschauen. Und das nächste Mal warten wir dann beim Facharzt.
Ja, so prognostiziert das schon mal Eugen Brisch von der Stiftung Patientenschutz. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und diese Stiftung, die hält überhaupt nichts von diesen neuen Plänen aus dem Bundesgesundheitsministerium.
Ja, aber fangen wir vielleicht mal von vorne an. Also kurz zusammengefasst, die neue Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU will das Gesundheitssystem mit verschiedenen Maßnahmen modernisieren.
Und dass das nötig ist, daran hat, glaube ich, überhaupt gar keiner Zweifel.
Ja, gut. Eine Erkenntnis ist, wir gehen zu viel zum Arzt und zu oft unnötigerweise. Die Deutschen gehen im Schnitt 10-mal im Jahr zum Arzt, der internationale Durchschnitt geht nur 6,6-mal zum Arzt, in Schweden gehen sie nur 2,6-mal zum Arzt pro Jahr im Schnitt, die Deutschen 10-mal. Stand so in der Neuen Osnabrücker Zeitung, die sich auf Zahlen der OECD berufen.
Na, wobei ich solche absoluten Zahlen ein bisschen schwierig finde. Also vielleicht sind die Schweden ja auch einfach weniger krank, weil sie bessere Lebensbedingungen haben und gehen deswegen auch einfach weniger zum Arzt.
Kann sein, aber lass mich das kurz zu Ende ausführen. Okay. Also in Deutschland ist es so, seitdem vor 16 Jahren die Überweisungspflicht aufgehoben wurde, du kannst im Grunde selbst entscheiden, ob du mit deinen Beschwerden einen Termin beim HNO machst, beim Proktologen, beim Kardiologen oder ob du erstmal zum Hausarzt gehst. Und jetzt sagt die Gesundheitsministerin und nicht nur die, dass dieser Wildwuchs dazu führen würde, dass viel zu viele total unnötige Arztbesuche stattfinden würden. Und deswegen soll man in Zukunft immer erst zum Hausarzt, der dann entscheidet, ob man überhaupt zum Facharzt muss und wenn ja, zu welchem. Diese Pläne hatte sie jetzt Mitte der Woche beim Deutschen Ärztetag vorgestellt in Leipzig. Und es gab, wenn ich das Medienecho richtig überblicke, relativ viel Zustimmung dafür von allen Seiten. Klaus Reinhardt zum Beispiel, Präsident der Bundesärztekammer, hat dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt, warum er die Idee gut findet.
Wir versprechen uns davon, dass redundante, überflüssige Arzt-Patienten-Kontakte, bei denen nur festgestellt wird, dass der Patient da zu dem Zeitpunkt gar nicht an der richtigen Stelle war, überflüssig werden und nicht mehr erforderlich sind und damit wieder Platz und Zeit gewonnen wird für diejenigen, die es brauchen.
Angenehmer Nebeneffekt, 2 Milliarden Euro soll das einsparen und es soll dann dafür sorgen, dass insgesamt weniger zum Arzt gegangen wird und trotzdem alle gut versorgt sind.
Also ehrlich gesagt sehe ich da einen ganz entscheidenden Knackpunkt. Ich meine, dir muss ich nicht erzählen, du warst ja selber in letzter Zeit ab und zu mal beim Hausarzt. Ich
leider weiß nicht, ja, und nicht nur da.
Ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht. Bei meinem Arzt ist es immer total voll und zwar immer. Also egal, ob es Januar ist oder Juli oder montags oder mittwochs, ich sitze da immer, ja, also mindestens eine halbe Stunde, meistens eine Stunde. Und wenn jetzt alle immer erstmal zum Hausarzt sollen,
Wie soll das gehen? Mhm. Also die sind doch jetzt schon nach meiner Wahrnehmung total überlastet. Vielleicht nicht überall so krass wie in Berlin-Kreuzberg, aber trotzdem, ich habe gelesen, dass sich die Hausarztbesuche verdoppeln würden. Und das kann doch nicht die Lösung sein.
Naja, das Versprechen der Bundesregierung ist ja, die Hausärzte dann an anderen Stellen so stark zu entlasten, dass das geht, so sagt es Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen.
Natürlich müssen wir an anderer Stelle dann auch Ärztinnen und Ärzte entlasten von Bürokratie, von Dokumentationspflichten, von Berichtspflichten. Wir setzen stark auf Digitalisierung. Das alles kann dazu führen, dass der Arzt, die Ärztin mehr Zeit am Patienten hat und das bringt dann auch was für unser Primärarztmodell.
Und dass relativ viele Ärzte, auch Hausärzte jetzt offenbar sagen, gar nicht so schlecht die Idee, hat mich ehrlich gesagt auch erstaunt. Ich dachte, die sagen alle, ja, kann man ja nicht leisten, sagen auch manche. Mhm. Aber als ich mir so anguckt habe, was es an ersten Reaktionen gab, durchaus auch viele positive. Hier zum Beispiel der Berliner Hausarzt Aydin Ilker hat dies dem RBB gesagt.
Warum nicht mal was ausprobieren? Also offensichtlich haben wir ja irgendwas, was irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Und wir haben Kosten und Termine, die völlig sozusagen irrational auch im Prinzip in die Höhe steigen. Warum nicht mal irgendwas probieren so?
Ich glaube trotzdem, dass das zum Beispiel in ländlichen Gegenden relativ schwierig umzusetzen sein wird. Also die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV, die meinte in einem Pressestatement, dass das gerade ältere Leute in strukturschwachen Regionen vor neue Herausforderungen stellen könnte, wenn nämlich die eine Arztpraxis 50 Kilometer in die Einrichtung ist und die andere, die Facharztpraxis, in die man dann überwiesen wird, aber 50 Kilometer in die andere Richtung.
Ja, also für mich wäre dann die Frage, ob in solchen Gegenden nicht grundsätzlich was verändert werden muss an der medizinischen Versorgung. Ausnahmen soll es ja aber auch geben, ne? Also Gynäkologen und Gynäkologinnen zum Beispiel, Augenärzte, die soll man auch weiterhin so aufsuchen können. Und Leute, die routinemäßig zu Fachärzten müssen, die sollen so, es ist so Jahresüberweisungen bekommen, dass die jetzt nicht jedes Mal neu zum Hausarzt müssen.
Aber für Psychotherapeuten soll das zum Beispiel nicht gelten. Und das finden die nachvollziehbarerweise kontraproduktiv.
Also die Ausnahmen sollen nicht gelten.
Ja,
ne?
Ja, zumindest hat sich das deutsche Psychotherapeuten-Netzwerk dazu geäußert. Und die sagen, und ich finde die Argumentation ist echt nachvollziehbar, dass viele Menschen sich eh schon schwer damit tun, sich jetzt therapeutische Hilfe zu suchen. Und wenn da jetzt noch der Hausarzt vorgeschaltet ist und man dem dann erstmal sozusagen ja irgendwie beweisen, darlegen muss, dass man therapiebedürftig ist, das sei so das Netzwerk, vor allem für traumatisierte Menschen, kaum zumutbar und für viele auch gar nicht machbar. Also die Psychotherapeuten, die befürchten, dass viele dann gar keine Therapie mehr suchen würden, die aber eigentlich eine bräuchten. Ja.
Also vielleicht müsste das Gesundheitsministerium dann überlegen, da auch noch Ausnahmen zuzufügen, weil klar, das kann nicht Sinn der Sache sein, dass man Menschen Behandlungen entzieht. Es muss ja darum gehen, Behandlungen zu verbessern. Und im Fall von Psychotherapie wäre dann wahrscheinlich die Argumentation, wenn man sagt, es verbessert ist, dass manche Beschwerden vielleicht eher körperliche Ursachen haben und der Hausarzt die dann eher auf dem Schirm hat, als wenn der Patient gleich zum Therapeuten geht.
Ja, also eine körperliche Untersuchung, die gibt's ja sowieso, bevor man die Therapie bei der Kasse beantragen kann. Also ich sehe da nicht so recht den Sinn, dass da der Hausarzt irgendwie Gatekeeper sein soll, wenn jemand psychologische Hilfe braucht.
Also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges angepasst wird, bevor das dann wirklich Gesetz wird. Und für mich überwiegt da eher die Hoffnung, dass in Sachen Facharztterminen das was bringen wird, weißt du? Weil das ist ja auch das Versprechen, dass wenn man dann fachärztliche Hilfe braucht, die dann auch sehr viel leichter und schneller bekommt als heutzutage. Nicht zuletzt, weil die Hausärzte schon relativ viel behandeln können, womit man vielleicht gar nicht zwingend zum Facharzt muss. Hier Markus Bayer, der ist Hausarzt in Erlangen, der ist auch Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes, von dem habe ich ein Interview gehört im Deutschlandfunk. Der hat gesagt, also immer lieber zum Hausarzt, als zum Beispiel Google fragen und dann selbst loslaufen.
Wenn Sie Brustschmerzen eingeben, was könnte das sein? Dann kommen 27 Krankheiten mit aus 7 Fachdisziplinen und dann können Sie das selber abarbeiten und jeden aufsuchen und der verweist Sie dann untereinander weiter oder Sie kommen zu uns in die hausärztlichen Praxen und wir helfen, können ganz oft schon behandeln, das ist auch wichtig. Wir behandeln 80-90% dann auch erstmal abschließen oder dann an die richtige Stelle weiterweisen und das macht auf jeden Fall Sinn.
Musik. Ein Loblied auf die Hausärzte und Waffen für den Frieden. Das waren heute unsere großen Themen bei 7 Tage wach. Und sonst so?
Also ich fand bemerkenswert in dieser Woche, wie der Ton sich geändert hat im Zusammenhang mit Israel.
Ja. Du meinst, wie deutlich der Kanzler gesagt hat, dass er nicht mehr versteht, was die Armee, was die israelische Regierung da macht im Gazastreifen.
Genau, also er hat ja schon auch betont, dass Deutschland sich mit Ratschlägen zurückhalten muss, aber bezeichnend fand ich dann die folgende Formulierung.
Die israelische Regierung darf nichts tun, was nun irgendwann ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren.
Und die Versorgungslage in Gaza muss katastrophal sein. Also wir haben uns ja schon darüber unterhalten hier, dass Israel ja die Verteilung der Hilfsgüter jetzt selbst übernommen hat, mit einer eigenen Stiftung, mit eigenen Verteilzentren. Und jetzt ist es gleich beim ersten dieser Zentren in Rafah zu Tumulten gekommen, mit Verletzten und mindestens einem Toten.
Frage ist jetzt nur, bleibt es bei einem härteren Ton gegenüber der Regierung oder ändert sich auch konkret was an der Außenpolitik? Also weil Außenminister Wadephul hat ja auch schon gesagt, wir stehen zu Israel, aber auch zu den Menschen in Gazastreifen. Und die Solidarität mit Israel, hat er gesagt, dürfe nicht instrumentalisiert werden.
Jetzt am Freitag, kurz vor der Aufzeichnung, sieht es so aus, als könnte es vielleicht eine 60-tägige Waffenruhe geben. Israel hat angeblich schon zugestimmt diesem Vorschlag, der aus den USA kam.
Dann war da noch dieser Gletscher in der Schweiz.
Ja, der runtergekommen ist, ganz tragisch, im Wallis, im Schweizer Kanton.
Hatte ich neulich schon gesehen, als sie das Dorf evakuiert haben. Blatten im Lötschental ist das. Da gab es in der Tagesschau eine Montage von dem Gletscher, die gezeigt hat, wie der schon über die Zeit sich gelöst hat und wie der Riss immer größer geworden war. Und jetzt ist der Gletscher also wirklich abgerutscht am Mittwoch. Das Dorf ist größtenteils verschüttet. Ein 64-Jähriger wird vermisst, aber sonst ist wohl keinem was passiert.
Ja, es kann aber sein, dass da noch eine Flutwelle jetzt kommt. Also faszinierend finde ich, dass die Schweiz zumindest immer so wirkt, als hätte sie alles sehr schnell im Griff und wäre auf sehr vieles sehr gut vorbereitet. Da wurden jetzt sogar Schafe mit einem Helikopter evakuiert. Also
die Schweiz.
Ja, die Schweiz. Und nächste Woche?
Nächste Woche will ein japanisches Weltraum-Startup auf dem Mond landen. Die letzte Mission von denen ist schiefgegangen. Vielleicht klappt es diesmal. Hakuto R heißt die Landekapsel.
Na dann, Daumen gedrückt.
Kann man vielleicht sogar gucken. Also der letzte Landeversuch, der wurde jedenfalls live gestreamt. War zwar leider nichts zu sehen, weil woanders gelandet, aber vielleicht ja diesmal.
Es ist so geil nerdig, sich einen Mondlandungsversuch einer kleinen Metallkiste aus
klein ist die gar nicht.
Japan live im Internet anzugucken. Also finde ich stark.
Noch mehr geilen Nerdkram fällt mir dazu ein, gibt's übrigens bei Too Many Tabs. Das ist ein Podcast von zwei Comedy-AutorInnen, die zusammen in die merkwürdigsten Recherchen abdriften da. Extrempendler, Abiturkriege, über Richterin Barbara Salisch gab's einiges rauszufinden. Also es geht um kuriose, absurde Geschichten, die sich eben in den Weiten des Netzes finden lassen, mit Gästen, die genauso viele Tabs offen haben wie die Präsentatoren selbst. Too Many Tabs.
Warte. Ich vermute, gibt's da, wo es diesen Podcast auch gibt, in der ARD Audiothek.
Und überall natürlich, wo es sonst Podcasts auch noch gibt. Das war 7 Tage wach für diese 7 Tage. Nächsten Freitag gibt's neue 7 Tage. Also ich meine, da sind wir wieder 7 Tage wach.
Tut uns einen großen Gefallen, lasst uns eine Bewertung da, in welchem Player auch immer ihr diesen Podcast hört. Das hilft uns sehr, noch viele, viele Folgen dieses wunderbaren kleinen Formats für euch produzieren zu können.
Wir sind Christoph Schnack
und Hendrik Schröder.
Und die hervorragende Redaktion für diesen wunderschönen kleinen Podcast, die liegt bei Lena Petersen und Fanny Michaelis vom RBB24 Inforadio. Das letzte Wort hat allerdings nicht Lena, auch nicht Fanny und das haben auch nicht wir. Das letzte Wort hat immer ein Tier.
Heute die Küstenseeschwalbe.
Weil... geht nicht zum Arzt oder was? Und bricht olympische Rekorde wahrscheinlich.
Vor allem bei der Reichweite. Weil die Küstenseeschwalbe ist das reichweitenstärkste Lebewesen der Welt. Die fliegt 90.000 Kilometer.
Wann wurde die Reichweitenbeschränkung aufgehoben für die Küstenseeschwalbe? Am Stück oder was? Ohne auftanken? Oder wird die in der Luft, gefüttert vielleicht von Begleitküstenseeschwalben?
Nein, leider nicht am Stück, aber insgesamt sozusagen im Jahr. Die hat nämlich 2 Wohnsitze, einen in der Arktis und einen in der Antarktis. Und da pendelt die jedes Jahr einmal zwischen beiden.
Wie, was? Einen zum Brüten, einen zum Abhängen?
Ja. Brüte und abhäng du mal auch. Ich sag tschüss.
Tschüss.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus
des Präsidenten sich nach Aussagen der Besetzer gegen Übernachtungen des Senats bei sozialen und kulturellen Einrichtungen.
Das große Thema aber dürfte es nicht sein, dass immer mehr Wohn- und Gemeinschaftsräume beendet werden.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Beifall von amerikanischen Arbeitern, besorgte Reaktionen aus der EU. US-Präsident Trump hat erneut höhere Zölle angekündigt. Er will die Aufschläge für die Einfuhr von Stahl und Aluminium verdoppeln, von jeweils 25% auf 50%. Die EU kritisierte, damit würden die laufenden Verhandlungen untergraben und die Kosten auf beiden Seiten des Atlantiks erhöht. Die neuen Zölle sollen ab kommenden Mittwoch gelten.
Zölle seien sein absolutes Lieblingswort, so Donald Trump. Das kommt gut an in der Stahlhochburg Pennsylvania. Viele hier haben dem US-Präsidenten ihre Stimme gegeben und hoffen nun auf die Umsetzung eines seiner zentralen Wahlversprechen. Amerikanische Jobs für amerikanische Arbeiter. Wir erhöhen die Zölle auf Stahl in den Vereinigten Staaten von Amerika von 25% auf 50%, was die Stahlindustrie noch weiter absichern wird. Für deutsche Stahlproduzenten sind die USA ein wichtiger Absatzmarkt. Entsprechend groß nun ihre Sorgen. Die Wirtschaftsvereinigung Stahl sieht in Trumps Drohung eine neue Eskalationsstufe im transatlantischen Handelskonflikt. Eine 50%-Abgabe auf Stahlexporte ist eine massive Belastung für unsere Branche, da sie den Druck auf die ohnehin krisenhafte Konjunktur weiter erhöhen wird und unsere Stahlindustrie auf vielfältige Weise trifft. Enttäuschung über Trump auch auf europäischer Ebene. Eben erst war eine EU-Delegation zu Verhandlungen über Zölle in Washington und jetzt das.
Ich hatte den Eindruck, dass wir zumindest einen Korridor haben, worüber wir sprechen. Und dann so eine Nachricht dahinterher zu hauen, das finde ich wirklich unverschämt und ist kein richtig guter Stil. Und ich glaube, jetzt müssen wir auch in aller Deutlichkeit reagieren.
Am Mittwoch sollen die neuen Zölle in Kraft treten, ausgerechnet am Tag vor dem angekündigten Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz. Die erneute Androhung von Donald Trump kommt durchaus überraschend. Hatte der US-Präsident der EU doch gerade erst Aufschub gewährt für weitere.